Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theo Lounge. Ich bin hier mit einem sehr spannenden Gast. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Mir sitzt gegenüber Saida Mirsadri. Hallo.
Hallo.
Es ist eine Freude, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du zurück nach Münster oder nach Deutschland ziehst, nach Paderborn.
Ja, Paderborn.
Ziehst, genau. Und dort an der Uni weiter wirkst. Saida ist Gastprofessorin zurzeit für islamische Theologie und Bildung am religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich. Wir kennen uns aber nicht aus Zürich, sondern wir kennen uns eben aus, deshalb habe ich zuerst mich versprochen und gesagt Münster, wir kennen uns aus einer Konferenz an der Uni Münster in Deutschland. Vor irgendwie 5 oder 6 Jahren war das.
Genau.
Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Das war eine interreligiöse Konferenz zu Divine Action, also göttliches Handeln im interreligiösen, vor allem christlich-islamischen Kontext. Du, vielleicht, bevor ich ein paar Takte mehr dazu sage, vielleicht stellst du dich selber ein bisschen vor und erzählst mal, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist und dann auch, welcher Weg dich schlussendlich jetzt bis hier nach Zürich geführt hat.
Ich bin im Iran geboren und aufgewachsen, studiert und promoviert. Und ich habe zwischen 2011 und 2019, bis ich nach Deutschland kam, an einer Uni gearbeitet, University of Religions and Denominations, Universität der Religionen und Denominationen, als Übersetzerin und Dolmetscherin für Deutsch, Türkisch und Englisch. Und da gab es viele internationale Veranstaltungen. Das ist eine Uni, eine der wenigen Unis im Iran, die solche internationale Veranstaltungen haben. Und da habe ich das Team von Paderborn kennengelernt. Und seitdem haben sie Kooperationen mit dieser Uni und im Rahmen dieser Kooperationen habe ich mit ihnen mitgearbeitet und später habe ich Religionsphilosophie studiert und konnte dann 2019 nach Deutschland kommen zu meinem Forschungsaufenthalt über das Stipendium von DAAD. Das ist ein deutsches Stipendium, da ich da mein zweiter Betreuer Deutsch war.
Ja. Und du hast jetzt gesagt, lass mich da nochmal nachhaken. Du hast gesagt, du bist im Iran aufgewachsen und du hast Theologie oder Philosophie studiert.
Mhm.
Nicht in
Religionsphilosophie.
Religionsphilosophie, ja. Nicht in Teheran, sondern in
Rom. Also es ist eine Stadt in der Nähe von Teheran,
ja.
Die konservativste Stadt Irans.
Also das muss man sich ja schon auf der Zunge zergehen lassen. Du hast nach deiner eigenen Aussage in einer der konservativsten oder in der konservativsten Stadt hast du Religionsphilosophie studiert und hast dann auch promoviert. Irgendwie so meine gängigen Vorurteile würden jetzt sagen, das geht gar nicht, aber das ging.
Ja, es ging auch gut.
Ja, aber du warst schon allein auf weiter Flur als Frau irgendwie. Also da gab es jetzt nicht noch 100 andere Frauen, die mit dir promoviert haben.
Nein, ich würde sagen ja und nein. Also ja, weil in diesem Fach, also Religionsphilosophie oder Theologie, also die sind die Fächer, die eher männlich sind und von Männern dominiert. Weil, weiß ich nicht, die sind einfach Fächer, die ich glaube in Europa auch eher Männerfach sind, Fächer sind. Aber in anderen Fächern, es gibt auch viele Frauen. Also mehr als 60% der Uni-Studierenden sind Frauen im Iran. Also es ist wie in der Schweiz.
Ja, krass. Eben, dass irgendwie, ich weiß zu wenig von diesem Land offensichtlich, um das irgendwie angemessen einzuschätzen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Du bist dann, hast dich da philosophisch, religionsphilosophisch weitergebildet, hast promoviert über Muhammad Iqbal, da werden wir auch noch drüber sprechen, und bist dann eben immer wieder für Forschungsaufenthalte und schlussendlich sogar für längere Zeit eben in Deutschland gewesen, hast jetzt ein Semester in der Schweiz verbracht.
Ja.
Hier auch Lehrveranstaltungen gehalten. Es gibt einen sehr spannenden Podcast, um das gerade vorwegzunehmen, ein Gespräch, das du geführt hast mit Dorothea Lüdekens von der Theologischen Fakultät. Mhm. Da hast du mit ihr auch gesprochen, auch über den Iran, auch über den Streit um das Kopftuch und so weiter. Also das ist ein sehr faszinierendes Gespräch, wo du auch, ich sage jetzt mal, stärker noch auch politisch Stellung nimmst, und ich hätte jetzt einfach Bock, mit dir über diese Fragen zu sprechen, über die wir uns auch kennengelernt haben, nämlich eben an der Konferenz, wo wir waren. Da ging es ganz stark um verschiedene Gottesbilder, um die Frage, wie stellen wir uns Gott vor, wie stellen wir uns Gottes Handeln in dieser Welt vor? Mhm. Und es gibt da so Konzepte, man spricht von Prozesstheologie, wir müssen das vielleicht ein bisschen erklären. Also Prozesstheologie ist eigentlich eine relativ junge Erscheinung, die vor allem in den USA Fuß gefasst hat. Das geht vielleicht 100 Jahre zurück und hat sehr stark mit einem ganz neuen Verständnis der Wirklichkeit irgendwie zu tun, dass man die Wirklichkeit stärker von den Beziehungen und der Verflochtenheit der Welt her denkt und vom Ereignis her denkt und nicht so sehr von der Substanz.
Ja, es ist schwierig, über Prozesstheologie oder Philosophie zu sprechen, ohne Fachwörter und Begriffe.
Ja.
Ja, aber für mich, ich würde sagen, ich würde das so erklären, warum Prozesstheologie mich interessiert hat, ist, dass ich finde, die nicht nur die islamische Tradition oder islamische Denkentradition sehr statisch ist, sondern auch die christliche und jüdische. Also man denkt, das ist immer der Islam, der statisch ist, aber es ist alle monotheistischen Religionen sind
Theologien, ja.
Ja, Theologien sind sehr statisch, einfach weil sie von der hellenistischen oder griechischen Weltanschauung beeinflusst sind, die sehr aristotelisch ist. Mhm. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Also ein Welt, in der alles fix und fertig ist und nicht nur das, sondern auch bestimmte Vornamen, metaphysische Vornamen hat. Metaphysisch hier meint, wie wir die Welt vorstellen, Gott-Welt-Beziehung und so weiter. Das konnte ich nicht akzeptieren, weil die klassische Weltanschauung oder Metaphysik ist ja hierarchisch. Das heißt, man stellt Gott an die Spitze dieser Leiter, also dieser Lebensleiter oder dieser metaphysischen Leiter. Gott ist an der Spitze und dann ist der Mann und dann die Frau und dann die Tiere, dann die Pflanzen und dann die nicht lebenden Materie. Die nicht lebende Materie. Und das fand ich erstens statisch, also diese Weltanschauung, und zweitens sehr hierarchisch. Und ich versuchte.
Seinsordnung, gell?
Genau, Seinsordnung, so, ja. Genau. Ja. Und dann versuchte er, eine andere Weltanschauung zu entwickeln von der islamischen Tradition her, die eher dynamisch ist und eher flach ist und ohne diese Hierarchie.
Ja. Ja, sehr schön. Also, man kann sagen, die Prozesstheologie, das ist natürlich letztlich eine christliche, innerchristliche Bewegung gewesen, wo man sehr stark, du hast es jetzt auch so angetönt, sehr stark mit dieser Frontstellung gearbeitet hat zwischen einer griechisch-philosophisch geprägten Weltanschauung. Mhm. Man spricht dann eben von Metaphysik, von den weltanschaulichen Grundannahmen, die sehr stark geprägt sind von einer Philosophie, die eben von der Substanz ausgeht, die von einer festen Seinsordnung ausgeht. Und da ist die Prozesstheologie quasi als Gegenprogramm entwickelt worden. Genau. Und da hat, den wichtigsten Namen zu nennen, Whitehead ist der Begründer der Prozessphilosophie, und dann Charles Hartshorne ist Begründer der Prozesstheologie gewesen, der Whitehead eigentlich noch stärker theologisch fortgeführt hat. Und der Grundgedanke ist da immer derselbe irgendwie. Die Welt ist in Bewegung, alles ist in Bewegung, alles ist im Ereignis, in Entwicklung begriffen.
Im Werden, genau.
Ja, im Werden, genau. Mhm. Und diese frühen Vertreter der Prozesstheologie haben dann dieses Denken eben auch auf Gott angewandt und nicht gesagt, Gott ist das Gegenteil dessen, also weil in der Welt alles beweglich ist, ist Gott das Gegenteil, ist Gott völlig unbeweglich, statisch, weil alles veränderlich ist in dieser Welt, ist Gott völlig unveränderlich, sondern haben gesagt, Gott ist quasi der beweglichste von allen, der veränderlichste, der flexibelste von allen, derjenige, der am meisten, nicht am wenigsten Potenzialität hat, also am wenigsten Entwicklungsmöglichkeiten, sondern derjenige, der am meisten hat davon. Mhm. Und also was mich jetzt interessieren würde, ich meine, ich bin ja auf ganz anderem Wege zu diesen Gedanken gekommen, wie bist du überhaupt auf diese Spur gekommen? Du bist jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, du studierst Religionsphilosophie im Iran in einer sehr konservativen Umgebung, und jetzt bist du irgendwie, was hast du? Hast du was gelesen von Whitehead oder von wem auch immer und hast da gemerkt, ey, da ist doch irgendwie eine Spur, man könnte das auch ganz anders denken, oder bist du nachts im Traum aufgewacht und hast deine Erleuchtung, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ganz banal, also es war, ich habe mit meinen persönlichen und ganz existenziellen Fragen angefangen, und weil einfach ich bin in einer zutiefst patriarchalischen Gesellschaft groß geworden, als Frau, habe ich immer gedacht, Gott kann nicht, also weil im Islam Gott ist, die drei Attribute Gottes im schiitischen Islam sind Barmherzigkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. Und was ich um mich herum gesehen habe als Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft, als Mensch in einem autoritären System, war alles anders als barmherzig, weise und gerecht. Ja. Und deswegen, das war wirklich für mich eine persönliche Frage, wie kann das sein? Und auch das Problem des Leidens, also die sogenannten Theodizee, also das ist eine wichtige theologische Frage, wie kann es sein, dass es so viel Leid gibt in der Welt und trotzdem gibt es einen guten, allgütigen, alllebenden, allmächtigen Gott. Ja. Das war primär meine Frage, und zweitens auch, warum soll so ein Gott, also ein Gott, der barmherzig und gerecht ist, wollen, dass ich als Frau weniger Rechte habe? Mhm. Und ja, dann deswegen, also die waren meine Fragen, und da habe ich gesehen, dass in der christlichen Tradition, also dass es geht um diese, nicht um den Islam, sondern um diese traditionellen Darstellungen von Gott, also Gottesbilder in den monotheistischen Religionen, nicht nur Islam, sondern auch Christentum, Judentum. Und dann habe gesehen, dass die Prozessdenker versucht haben, diese sogenannten also klassischen Theismus zu ändern und eine Art neu klassischen Theismus zu entwickeln, was Prozess ist. Und diese traditionelle Gottesbilder kritisiert haben.
Ja.
Und das fand ich auch inspiriert und mir gedacht habe, okay, dann kann ich auch in meiner religionsphilosophischen Forschungen auch darauf konzentrieren und arbeiten.
Und da bist du dann auf diese Schriften, bist du dann nach und nach gestoßen. Mhm. Das war also auch nicht so, dass man das da in der Bibliothek irgendwie im Giftschrank eingeschlossen hat oder so. Mhm. Da warst du ganz frei. Da gab es alle mögliche Literatur, und unter anderem bist du dann auf so Prozessdenken gestoßen.
Genau, ja. Und sogar an der Uni haben wir auch, also Religionsphilosophie ist eine angloamerikanische Disziplin, also englisch-amerikanische Disziplin. Und unsere universitären Material, sagt man, waren alle auf, also die Mehrheit waren auf Englisch.
Ah ja, okay, dann hast du da wirklich sogar, bist du an die Primärtexte rangekommen. Du bist ja ein Sprachgenie, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber das, also wie viele Sprachen, wie viele Sprachen sprichst du?
Also
Deutsch, Türkisch,
Englisch, Französisch.
Englisch, Französisch.
Ja, ja, und Persisch.
Persisch.
Persisch ist meine erste Sprache, also ist die Amtssprache im Iran.
Farsi oder?
Farsi, Persisch, ja. Beides.
Ja.
Aber meine Muttersprache ist Azeri. Es ist, ich gehöre zu einer ethnischen Minderheit im Iran, die Azeri sprechen, und die Sprache ist sehr nahe zu Türkisch.
Okay, und Arabisch?
Arabisch kann ich auch, ja. Und Hebräisch und Griechisch habe ich an der theologischen Fakultät.
Also dich kann man auf diesem Globus irgendwo fallen lassen und du kannst dich durchschlagen, das ist verrückt. Ja. Ich fand das jetzt faszinierend und ich habe eigentlich nicht vorgehabt, gerade so tief einzusteigen, aber wie du das jetzt erzählt hast, dass diese Entdeckung der Prozesstheologie oder diese Entdeckung eines alternativen Gottesbildes oder einer alternativen Wirklichkeitsauffassung, das hat für dich etwas sehr Existenzielles gehabt. Mhm. Das hat für dich zu tun gehabt mit auch Erfahrungen deiner selbst im Iran, mit der Frage, wo gehöre ich hin oder warum ist die Gesellschaft so gestrickt und so. Könnte man denn auch sagen, dass diese neue Sicht auf Gott und die Welt, diese prozesstheologische Sicht, das hat auch dazu beigetragen, dass du irgendwie einen neuen Zugang zu deinem eigenen Glauben gefunden hast irgendwie.
Ja, ja, genau. Weil es war so, also ich war immer nicht zufrieden mit dem traditionellen Gottesbild, aber mir würde oft gesagt, also bevor ich mit Religionsphilosophie angefangen habe zu studieren, mir wurde gesagt von den religiösen Gelehrten, entweder akzeptierst du dieses traditionelle Gottesbild oder bist du nicht gläubig, bist du kein Muslime. Und ich wollte weder noch, ich konnte überhaupt nicht dieses traditionelle Gottesbild akzeptieren. Andererseits wollte ich nicht ein Atheist sein, Atheistin. Und deswegen war es für mich, ich kann sagen, durch Prozesstheologie habe ich den Weg gefunden zu meinem Selbst oder zu meiner religiösen Tradition Glauben.
Und das kostet aber doch ein Stück Mut, muss ich sagen. Ich habe, als wir uns letztes Mal getroffen haben, habe ich dir auch gesagt, du bist wirklich eine sehr mutige Frau. Also du hast ja nicht nur, dass du es gewagt hast, ganz alleine hier in Deutschland und dann in der Schweiz irgendwie eben Zelte abzubrechen und wieder aufzubauen und so. Du hast schon im Iran dich da quasi auf neue Äste gewagt und hast ja dich dann eigentlich einer Denkrichtung angeschlossen, die doch auch sehr explizit auch Kritik übt an einem klassischen Verständnis von Gott. Also vor allem jetzt an einem Verständnis Gottes als einer allmächtigen Instanz, die alles kontrolliert, minutiös im Griff hat und dem Menschen eigentlich gar keine Freiheit, gar keinen Gestaltungsraum, gar keine Luft zum Atmen mehr gibt eigentlich. Und die Prozesstheologie wendet sich da ja so, doch sehr stark dagegen und übt scharfe Kritik daran. Und ich würde jetzt mal sagen, da hast du ja auch wieder irgendwie zu einer, dich ein Stück weit in eine Minderheitenposition begeben mit diesen Gedanken, oder?
Ja, genau. Also ich würde sagen, in der muslimischen, nicht nur im Iran, in der muslimischen Welt gibt es sehr wenige, wenn überhaupt, Menschen, die an die islamische Prozesstheologie arbeiten.
Ja,
es gibt einen Doktoranden, den ich kenne, und zwei, drei andere. Die sind nicht Prozesstheologen, die sind eher progressive Muslims, also progressive Muslime, die Prozesstheologie als eine bessere Alternative finden als die klassische Theologie. Und momentan gibt es nur einen Doktoranden, der daran arbeitet, an Muhammad Iqbal und an Prozesstheologie.
Ja, ja. Das muss für dich aber dann doch auch sehr inspirierend gewesen sein, jetzt um nochmal auf die Konferenz zurückzukommen, an der wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Für mich war es das ja auch. Da war ich quasi in der Gemeinschaft mit irgendwie 20, 30 Leuten, die alle irgendwie so ein bisschen in einem ähnlichen Gedankenkosmos kreisen und irgendwie überzeugt sind, diese relationale Theologie, diese Theologie, die irgendwie vom Werden, vom Prozess ausgeht, die irgendwo auch sehr stark dieses Moment der Freiheit betont, dass die Schöpfung, die Geschöpfe, die Menschen Gestaltungsfreiheit haben, Verantwortung haben und so weiter. Da waren ja auch eine ganze Reihe von muslimischen Gelehrten, Forscherinnen und Forschern mit dabei. Das muss sich ja für dich schon auch toll angefühlt haben, so ein bisschen so Gleichgesinnte irgendwie so in einem unbeschwerten Rahmen zu treffen.
Genau, also meinst du in der Konferenz 2017?
Ja. Ja, genau.
Ja, also deswegen bin ich 2019 dann nach Deutschland gefahren, weil ich habe gemerkt, es gibt hier Interesse an Prozesstheologie, also vor allem in Paderborn. Und da kann ich forschen und von Menschen unterstützt werden, die auch diese Idee unterschreiben und gerne fördern wollen.
Und das war ja für mich eine unglaubliche Überraschung. Und ich weiß das auch von anderen, die an der Konferenz teilgenommen haben. Einige Freunde aus den USA, die da im Open Theism, im offenen Theismus, wie sich das nennt, auch eine amerikanische theologische Bewegung, die da ganz federführend mit dabei sind. Und die haben mir dann nachher gesagt, nach der Begegnung mit dir und mit Muna Tatari und anderen Forscherinnen aus der islamischen Theologie, die haben gesagt, das war für sie absolut mind-blowing. Die hätten sich das nie denken können, dass es da eine ganze Reihe von muslimischen Forscherinnen und Forschern gibt, die überzeugt sind, man kann auch auf koranischer Grundlage, man kann auch als Teil der islamischen Glaubensgemeinschaft Gott irgendwie nochmal ganz anders verstehen. Die meisten christlichen Teilnehmer, vor allem jetzt aus Übersee, die haben, das weiß ich noch, die haben das fast nicht fassen können.
Ja.
Und du hast jetzt vorhin, das vielleicht ist das eine wichtige Folgefrage, du hast vorhin schon kurz erwähnt, Muhammad Iqbal. Das ist jetzt du musst unbedingt ein bisschen mehr zu ihm noch sagen, weil das war ja für dich, glaube ich, eine ganz wichtige Figur, weil du auch gemerkt hast, also das ist jetzt schon ein bisschen meine Interpretation, gell? Aber ich habe mir das so vorgestellt, du hast in ihm eine Figur gesehen, die doch auch im Islam ein Renommee hat, angesehen ist und eine Figur, die ein Stück weit als Garant auch gelten kann, dass du jetzt nicht etwas völlig Neues erfindest, sondern dass es Menschen gegeben hat in der Geschichte, und man könnte auch noch weiter zurückgehen in der islamischen Theologiegeschichte, dass es da Menschen gegeben hat, die eben eigentlich so prozesstheologische Grundannahmen vorweggenommen haben. Kannst du mal vielleicht angefangen bei Iqbal sagen, was du da so entdeckt hast?
Also meine Faszination mit Iqbal war nicht nur wegen Prozesstheologie. Also seitdem ich angefangen habe mit meinem Masterstudium, habe ich gesagt, ich hatte vorhin meine eigenen existenziellen Fragen ich habe da geforscht und versuchte dann Denkerinnen und Denker zu finden, die dann Neudenken in der islamischen Tradition, die sogenannten progressive Muslime. Ich habe ihre Werke gelesen, die sind teilweise diejenigen, die Kant rezipiert haben und so weiter, oder den deutschen Idealismus, also diese deutsche philosophische Tradition. Aber irgendwie war ich nicht zufrieden. Ich dachte, das Problem liegt tiefer. Und mit Iqbal habe ich dann rausgefunden, was das Problem eigentlich ist. Also wenn man versucht, in dem islamischen Recht vieles ändern, geht es nicht, weil wir diese Metaphysik, diese hierarchische Metaphysik haben, die ich dargestellt habe. Das ist oben Gott und dann der Mann und die Frau. Wie können wir in dem islamischen Recht was ändern? Wenn unsere mütterphysische Vorannahme uns sagt, dass der Mann über die Frau ist, also in diesem Seinsleiter und so weiter.
Ja. Das war quasi nur, um kurz reinzugrätschen, das war in dieser Theologie eben nicht nur einfach eine Konvention oder eine kulturelle Abmachung oder so, sondern das war verwurzelt wirklich im, du sagst, in der Metaphysik, in den ganz grundlegenden Annahmen, so ist die Wirklichkeit.
Genau.
Gott, Mann, Frau und so.
Und die Natur. Und das ist nicht islamisch, das ist hellenistisch. Und ich war der festen Überzeugung, dass, also diese Mütterphysik müssen wir ändern und wir müssen dann eher eine flache Mütterphysik haben. Und das habe ich in Mohammed Irbas Gedanken gefunden und nicht in den sogenannten progressiven muslimischen Denken.
Ja. Und du hast dann über Iqbal auch deine Dissertation geschrieben. Du hast mir eine kurze, quasi eine auf Englisch übersetzte Zusammenfassung geschrieben, weil ich mich mit Farsi einfach noch ein bisschen schwer tue. das heißt Iqbals Metaphysics, God-World-Human Relationship. Also das, da ging es wirklich ums Eingemachte in deiner Dissertation. Da hast du versucht, im Werk dieses Gelehrten so herauszuspüren, was ist eigentlich sein. Was sind seine weltanschaulichen Grundannahmen? Kannst du doch das noch ein bisschen ausführen? Weißt du, eben für diejenigen, die jetzt unter Iqbal sich gar nichts vorstellen können, der hat gelebt 1877 bis 1938 und ist so, eigentlich kommt sein Wirken ganz in die Nähe der Entstehungsgeschichte der Prozesstheologie auf christlicher Seite.
Genau, ja.
Und was hat er denn so, wie hat er das denn gestrickt, weißt du, auf islamischer oder koranischer Grundlage? Wie hat er das gestrickt?
Iqbal hat also kannte die islamische Tradition sehr gut, Philosophie, Theologie und Mystik, und war 3-4 Jahre in Europa. Er hat hier promoviert und er kannte deswegen Hegel sehr gut, die westliche Tradition auch sehr gut, Denkfiguren und und er kannte sie gut, die wissenschaftlichen Entwicklungen, vor allem in Physik. Und deswegen, in Physik sagt man,
Physik,
oder?
Ja.
Ja, Physik. Ja, ja. Deswegen, und er kannte auch den deutschen Idealismus sehr gut. Und ich würde sagen, Hegel, der deutsche Idealismus, also vor allem die deutsche Philosophie, wurden dann in Großbritannien auch rezipiert. Deswegen Whitehead und die Prozessdenker wurden auch von dieser Tradition beeinflusst, plus von den modernen naturwissenschaftlichen Entwicklungen. Also das heißt, sowohl Whitehead als auch Iqbal wurden von Hegel und von dem deutschen Idealismus als die philosophischen Ressourcen beeinflusst und gleichzeitig von den naturwissenschaftlichen Entwicklungen, vor allem in der Physik. Obwohl die von unterschiedlichen religiösen Traditionen waren, sind sie zu gleichen Schlussfolgerungen gekommen.
Ja.
Obwohl man muss sagen, Whitehead war kein Theologe, er war eher Philosoph.
Genau.
Aber natürlich, sein Gottesbild ist stark von dem Christentum beeinflusst.
Also Muhammad Iqbal hat, wie auch Whitehead, auf ganz ähnliche philosophische Wurzeln zurückgegriffen. Aber er hat das ja, Iqbal hat das dann ja eigentlich im Kontext des Islam versucht zu plausibilisieren. Und ich würde da einfach gerne noch mehr, ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Wie erklärt man sich das denn jetzt auf koranischer Grundlage? Weißt du, manche Verse, die man so landläufig kennt aus dem Koran, geben ja eher Anlass, sich Gott eben sehr als der Allmächtige vorzustellen, der kompromisslos durchgreift und gar nichts auf Augenhöhe duldet oder so. Aber es muss ja dann auch irgendwie koranische Überlieferungen geben, die Anlass geben, das nochmal anders zu denken. Und ich nehme jetzt mal an, dass jetzt bei Iqbal, weiß ich das gar nicht, ob er auch exegetisch gearbeitet hat, ob er auch dann versucht hat, irgendwie aus dem Koran sein Denken abzuleiten. Ich weiß einfach, dass es jetzt Prozess theologischer Tradition eine Reihe muslimischer Forscherinnen und Forscher gibt, die das auf jeden Fall versuchen. Mhm. Die sagen, ja, wir kennen ja beide auch Muhannad Khorshid, der das auch versucht, so auch irgendwie zu zeigen. Es gibt aber auch Überlieferungen im Koran, die uns das Ganze nochmal anders denken lassen.
Mhm. Ja, genau. Also Iqbal war der Meinung, dass wir, wie wir den Koran verstanden, also die muslimische Philosophen und Theologen den Koran verstanden haben, war stark beeinflusst von den griechischen Denkweisen, also von der griechischen Philosophie, dass wir sein Wert geben statt werden und dass wir Substanz Wert geben statt
Ereignisse
und so weiter. Die sind alle von beeinflusst von der griechischen Denktradition und wir können den Koran anders auch verstehen. Und ich meine, im Koran gibt's den Attribut allmächtig nicht. Mhm. Also Gott ist natürlich mächtig, aber nicht allmächtig. Und ich meine, die berühmtesten koranischen göttlichen Attribute sind Barmherzigkeit und Liebe. Und wenn man dann den Koran anders liest, mit anderen Brillen sozusagen, versteht den Koran natürlich anders. Ja. Iqbal natürlich sagt zum Beispiel, dass die ganze Realität ist im Werden, Gott auch. Mhm. Dann bezieht sich natürlich auf den Koran und bringt er einen Vers von dem Koran, wo es steht, Gott ist jeden Tag in einem anderen Status oder State auf Englisch. Mhm. Also das heißt, jeden Tag ändert sich und schlussfolgert, dass Gott auch im Werden ist. Also das ist einfach ein Beispiel von dem Koran. Aber die muslimischen Exegeten haben diesen Vers immer anders verstanden, anders interpretiert und übersetzt.
Ich finde das ausgesprochen faszinierend, wie doch auch unterschiedlich die Perspektiven sein können auf ein heiliges Buch, auf den Koran in muslimischer Perspektive. Und dann auch im Christentum gibt es ja ganz äquivalente Beobachtungen. Also die Allmacht kommt natürlich auch in der christlichen Bibel oder im Alten und Neuen Testament nicht vor. So, es gibt Übersetzungen, wo sich der Begriff dann findet, aber es gibt kein hebräisches oder griechisches Äquivalent zu Allmacht, das in der Bibel jetzt Gott zugeschrieben würde. Da merkt man, wie stark einfach philosophische Vorannahmen oder Rahmenbedingungen dann auch die Interpretation dieser Schriften leiten. Und eigentlich könnte man sagen, gibt es ja keinen Grund, jetzt es nicht nochmal mit anderen Vorannahmen zu versuchen und zu sehen, ob da vielleicht etwas noch Verheißungsvolleres dabei rauskommt. Mhm. Weil, und das finde ich jetzt schon auch noch entscheidend, du bist ja jetzt nicht jemand, der sich einfach damit begnügt, irgendwelche theologische Glasperlenspielereien zu betreiben und so in der universitären Hochburg einfach Quellen zu studieren und so ein eigenes System zu entwickeln, sondern du hast ja auch ein starkes Anliegen für sehr praktische, auch politische, auch gesellschaftliche Fragen und bist überzeugt, dass eine prozesstheologische Fassung oder ein prozesstheologisches Verständnis des Islam, des Koran, verheißungsvoller ist, um mit diesen Fragen umzugehen. Also um nur zwei Dinge zu nennen. Einerseits das Motiv der Gerechtigkeit, auch der Geschlechtergerechtigkeit, der Frauenrechte, auch der Menschenrechte. Das ist etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Mhm. Und auch die Frage nach Ökologie, nach der Zukunft des Planeten, nach der Verantwortung des Menschen in der Gestaltung der planetarischen Zukunft. Mhm. Wieso denkst du, dass ein prozesstheologisches Verständnis Gottes und der Welt hilfreicher ist für diese Probleme unserer Zeit als jetzt ein klassisches Verständnis?
Ja, wie du selber auch ständig erwähnt hast, das ist, Prozesstheologie ist eine relationale Theologie, und das heißt, man versteht Gott nicht als losgelöst von der Welt. Gott ist nicht ganz absolut transzendent und liegt irgendwo jenseits der geschaffenen Welt, sondern Gott ist in der Welt und Gott wird in der Welt, also ist im Werden mit der Welt, und der Mann ist dann nicht über die Frau oder der Mensch über die Natur. Wir sind alle Teil einer kosmischen Gemeinschaft, sagt man, Cosmic Community, und sie sind miteinander verbunden, daher ist das relational. Und so verstanden können wir dann mit der Natur nicht so umgehen, wie wir heute umgehen. Also wir haben Verantwortung für die Welt, und wir sind verbunden, also so stark verbunden mit der Natur, weil es einfach so verstanden ist. Es ist im Gegensatz zur klassischen Metaphysik, in der der Mensch, wenn nicht der Mann, die absolute Herrschaft hat über die Natur und als stellvertretender Gottes.
Ja.
Ja. Oder eben Bild Gottes.
Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich ein plausibler Zusammenhang, dass die Art und Weise, wie wir die Seinsordnung denken oder wie wir Wirklichkeit denken, eben halt auch sehr praktisch zurückspielt auf die Art und Weise, wie wir mit der Wirklichkeit, mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen umgehen. Also es hat eine innere Logik, dass, wenn man sich vorstellt, es gibt so diese Hierarchie und Gott ist oben und dann der Mann und dann die Frau und dann irgendwann die Tiere und die Schöpfung, dass man halt in dieser, wenn man in dieser hierarchischen Logik denkt, dass man dann auch zuerst einmal Männer dazu neigen, Frauen als Besitz oder zumindest als verminderte Version ihrer selbst zu verstehen und zu behandeln, und dass die Menschen überhaupt dann auch die Umwelt, auch die anderen Geschöpfe sich ihnen eigentlich bemächtigen und in einer Art und Weise mit ihnen umgehen, so quasi, ja, sie stehen ja unter uns, und dann steht es uns auch frei, sie irgendwie zu verobjektivieren oder sie zu instrumentalisieren. Und die Prozesstheologie wäre dann wie ein Gegenprogramm, in der man anerkennt, es ist alles miteinander verflochten. Das ist, es gibt nicht quasi Mensch und seine Natur, sondern wir sind Teil dieser Natur. Es gibt auch nicht wir und die Umwelt, als ob wir irgendwie losgelöst davon wären. Das ist unsere Mitwelt, das sind unsere Lebensbedingungen, wir sind verflochten mit dem. Und das ist eben dann nicht mehr hierarchisch, sondern quasi, wie sagt man dem, organisch verwebt irgendwie.
Genau.
Und du würdest sagen, daraus ergibt sich dann auch natürlicherweise ein anderer Umgang.
Genau, ja. Und eine Kritik an den modernen Ansatz ist, also bis jetzt haben wir nur die religiösen Traditionen kritisiert. Aber ich würde sagen, auch der moderne Ansatz kann man kritisieren, man sagen kann, dass nach der Aufklärung den Vernunft einen großen Wert gegeben und gedacht, ja, wir sind jetzt die Krone der Schöpfung, ja. Genau. Und der Mensch darf machen, was er machen will. Und ja, und ich würde sagen, Prozesstheologie kritisiert auch diesen modernen Ansatz. Und in der modernen Weltanschauung sagt man, also die Welt würde entheiligt, also die Natur Natur wird entheiligt,
entzaubert
ja, genau. Aber wenn wir, also in der Prozesstheologie sagt man, Gott ist in der Welt und so können wir wieder die Natur verheiligen, weiß ich nicht, was ist das?
Der wieder erneuten Sakralisierung oder eben das rückgängig machen dieser Entzauberung oder dieser Entheiligung, dass genau, man wieder einen gewissen, auch einen Respekt vor der Wirklichkeit lernt.
Genau, in diesem Hinsicht würde ich sagen, die Prozesstheologie ist eine Art Kritik, nicht nur an die Tradition oder die klassischen, die klassischen Theologie, sondern auch eine Art Kritik an den modernen Vernunft.
Ja. Ja, vielen Dank, Saida. Ich würde gern mit einer Frage abschließen, die vielleicht ein bisschen offen formuliert ist, aber du bist frei, sie in irgendeine deinem Sinne entsprechende Richtung zuzuspitzen. Aber wenn du im Blick auf die theologische Entwicklung des Islam einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen, ich sag jetzt mal so, das nächste Jahrzehnt, welche Art von Entwicklung würde dich sehr glücklich machen?
Also, dass die Theologen begreifen können, dass die Theologie einfach eine metaphorische Sprache ist, um über das Geheimnis Gottes zu sprechen. Mhm. Gott ist ein Geheimnis. Wir sind diesem Geheimnis begegnet, haben Erfahrungen mit diesem Geheimnis, aber die Sprache, die wir benutzen, ist einfach metaphorisch. Also Theologie ist einfach Metaphären. Dass die Theologen das begreifen und nicht so darauf bestehen, dass alle Dogmen und alle theologischen Vorannahmen für selbstverständlich halten und für Gottes Wort und so weiter.
Ja, also ein weniger dogmatisches Verständnis der Theologie und Gottes und ein, vielleicht könnte man sagen, ein poetischeres Verständnis Gottes.
Ja, kann man sagen.
Ja, Saida, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich finde es auch faszinierend, welchen Weg du gegangen bist, persönlich und theologisch. Ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen, auch wenn du jetzt wieder ein paar hundert Kilometer nördlich ziehst. Du bist jetzt bereits in den Umzugskartons drin quasi, hast da dein Büro schon angefangen zu räumen. Mhm. Ich wünsche dir eine sehr gute Rückreise nach Paderborn und hoffe, dass du da ganz gut wieder starten kannst. Vielen Dank, dass wir dich da kurz vor dem Abbruch deiner Zelte in Zürich noch sprechen konnten.
Ja, vielen Dank für das Interesse und diese Gelegenheit.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.